Herzlich willkommen zu Krisenex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens. Ein Podcast zum Thema Wissenschaft kann eigentlich ohne ein Zitat von Albert Einstein nicht beginnen, habe ich mir gedacht. Deshalb habe ich eins gewählt. Ich finde aber, dass dieses Zitat auch gut zum Thema Resilienz, Resilienzforschung und Sicherheitsforschung passt. Denn das ist das Thema, um das es heute in diesem Podcast gehen soll. Die Bundesregierung hat Anfang des Jahres 2024 ein Rahmenprogramm für die Sicherheitsforschung geschaffen, in dem sie folgenden doch sehr ambitionierten Anspruch platziert.
Forschung und Innovation leisten einen wesentlichen Beitrag, um die zivile Sicherheit in Deutschland und damit die Handlungsfähigkeit aller Akteure zu stärken. Entscheidend ist dabei, dass Wissenschaft, Wirtschaft sowie Anwender eng zusammenarbeiten, damit die besten Ideen aus der Forschung schnell ihren Weg in die Praxis finden. Das neue Rahmenprogramm Forschung für die zivile Sicherheit ist ein zentraler Pfeiler, um den Weg für exzellente Forschung und Entwicklung für die zivile Sicherheit in Deutschland und Europa zu bereiten. Aufbauend auf den Erfahrungen und Erfolgen der vorherigen Sicherheitsforschungsprogramme muss das vordringliche Ziel sein, durch den gezielten Transfer innovativer Lösungen die Sicherheit, das Wohlergehen und die gesellschaftliche Resilienz zu erhöhen, damit die Menschen in Deutschland noch besser auf die Krisen von morgen vorbereitet sind.
Da habe ich mir gedacht, Mensch, um die Sicherheitsforschung in Deutschland muss es ja extrem gut bestellt sein, wenn man an die bestehenden Erfolge anknüpfen möchte und das Leben in Deutschland noch sicherer machen will. Im Gegenzug dazu meine vielleicht anekdotische Evidenz zur Handlungsfähigkeit von Organisationen und Verwaltungen im Ahrtal-Hochwasser oder auch in der Corona-Pandemie. Und ich dachte mir, es lohnt sich vielleicht, das Thema einmal tiefgründiger zu beleuchten. Einer der Punkte, die mir, wenn ich mir das Thema Sicherheitsforschung anschaue, immer wieder auffällt, ist die aus meiner Sicht doch relativ starke Überlappung von gleichen Themen, die immer wieder erforscht werden. Ich habe auf der Seite der Sicherheitsforschung der Bundesregierung, sifo.de, mir mal die Projekte angeschaut und habe allein drei Projekte gefunden, die sich mit dem Thema Spontanhelfer, freiwillige Helfer, Vor-Ort-Helfer beschäftigen. Das ist einmal das Projekt Kubas, was gefördert wird, dann das Projekt Cut-Helfer Pro und das Projekt Inka. Alle drei beschäftigen sich mit der Frage, wie man Spontanhelfer ins Krisenmanagement integrieren kann. Jetzt ist die Integration von Spontanhelfern wahrlich kein neues Phänomen. Das ist mindestens bekannt seit dem Elbe-Hochwasser Anfang der 2000er. Aber auch als ich studiert habe, gab es nochmal ein Elbe-Hochwasser. Da war das Thema schon immanent. Das ist also schon so 15 Jahre wahrscheinlich mittlerweile her, dass man sich mit dem Thema beschäftigen kann. Ich will nicht sagen, dass man nicht Sicherheitsforschung in einem Bereich betreiben sollte, der schon ergründet ist. Die Frage, die sich mir stellt, ist denn die Transferleistung in die Praxis, aber vielleicht auch in die Lehre und auch vor allem in die Operationalität in den Organisationen wirklich so groß? Für mich gibt es so ein paar Indikatoren, dass das vielleicht nicht so ist. Die Feuerwehrdienstvorschrift und auch die Katastrophenschutzdienstvorschrift, die ja schon so maßgeblich für Einsatzführung bei großen Schadenslagen ist, die ist jetzt irgendwie 25 Jahre alt. Das heißt, auch Projekte, die es davor schon gab zum Thema Einbindung von Spontanhelfern, haben jetzt mindestens mal keinen Eingang in dieses Regelwerk gefunden. Ich weiß, dass es unterschiedliche Apps gibt, aber ich weiß jetzt nicht, wer von den Hörern eine solche App nutzt, wie man Spontanhelfer einbinden kann. Also mein Eindruck ist, dass das Thema Sicherheitsforschung zwar finanziert wird, aber es nicht so richtig gelingt, anders als dass das Vorwort des Rahmenwerkes verlautbaren möchte, die Themen wirklich in die Praxis zu transferieren. Und deshalb habe ich mir jemanden eingeladen, der hauptberuflich Sicherheitsforscher ist, von einer Hochschule, die ich mit Sicherheitsforschung gar nicht so sehr in Verbindung gebracht hätte, von der TH Wildau. Und ich bin ganz gespannt, wie seine Einschätzung zum Thema Sicherheitsforschung ist. Ich denke, das wird ein spannendes Gespräch. Jedenfalls fand ich persönlich es super interessant. Ja, mein heutiger Gast ist Jan Seitz. Er ist Sicherheitsforscher in der Forschungsgruppe Sichere Systeme und Prozesse an der TH Wildau, hat einen Master in Logistik gemacht. Wir haben es im Vorgespräch schon erörtert, ist bislang noch nicht promoviert. Und ich würde jetzt als erstes mal fragen, wie man als Logistiker eigentlich zur Sicherheitsforschung kommt, Jan.
Ja, schöner Einstieg. Hallo Rico, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Ja, ein interessanter Zufall eigentlich. Ich war damals im Masterstudium bei einer Klausureinsicht bei meinem jetzigen Chef gewesen. Alle hatten ziemlich gute Noten, ich nicht. Ich weiß aber auch nicht mehr, welches Fach das war, ehrlicherweise. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach noch keinen Platz für die Masterarbeit, für die Abschlussarbeit. Und da sind wir so ein bisschen ins Erzählen gekommen und damals stand schon das Projekt an, was dann mein erstes Projekt werden sollte. Da ging es um die Versorgungssicherheit in der Lebensmittelkette im Krisenfall. Und da dachte ich, das klingt spannend. Dann habe ich meine Masterarbeit auch so im Bereich Risikobewertungsmethodik geschrieben und bin dann eigentlich relativ untypisch direkt aus dem Studium in die Forschungslandschaft gestolpert. Und das war 2012. Inzwischen stolper ich da nicht mehr so richtig, aber es macht immer noch Spaß. Gleichzeitig treibt es mich auch wieder ein bisschen raus. Vielleicht kommen wir da im Laufe des Gesprächs auch noch zu, weil ja Forschung auch mir wahnsinnig viel Spaß macht, aber auch nur ein bisschen daran krankt, dass man relativ wenig am Ende auf die Straße kriegt, in vielen Fällen. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber so kommt man zur Sicherheitsforschung als Logistiker. Und das zog sich dann auch über die Jahre hin. Also gestartet ganz viel mit Prozessen, Systemen und Lieferketten und so weiter. Das bewegt uns auch immer noch, aber es ist auch viel mehr Thema Mensch inzwischen. Also klassisch organisationale Resilienz, das ist eher das, was uns seit einigen Jahren auch bewegt.
Naja, das ist vielleicht eine ganz gute Brücke zum, vielleicht können wir mal so einen allgemeinen Abriss machen über die Forschungslandschaft, vielleicht auch die ganze akademische Landschaft in dem Bereich. Ich meine, das Fach ist ja eher diffus, ja, irgendwie so Sicherheit ist ja sehr diffuses, sehr zerklüftetes Fach. Und jetzt bist du an der Fachhochschule, aber ihr forscht, das ist ja jetzt eigentlich auch nicht so der klassische Weg, dass Fachhochschulen irgendwie viel Forschung machen. Also vielleicht kannst du mal deinen Blick auf die Sicherheitsforschung im Allgemeinen und vielleicht im Speziellen, wenn es so um organisationale Resilienz geht, irgendwie schweifen lassen, weil du ja der Insider bist.
Ja. Wo starte ich da und wo ende ich da? Also ich nehme die Sicherheitsforschungslandschaft als sehr gemischt wahr. Wir haben sehr viele starke Universitäten und Forschungspartner. Das sind natürlich die ganzen Fraunhofers, das sind dann aber auch Leibniz-Institute, Helmholtz, je nachdem, wo sie ihren thematischen Schwerpunkt haben. Relativ wenige Fachhochschulen tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass Thema Forschung für Fachhochschulen eher unterbesetztes Thema ist. Wildau ist da so ein Stück weit eine Ausnahme, also seit Jahren eine der forschungsstärksten Fachhochschulen in Deutschland. Liegt auch, was die eingeworbenen Drittmittel angeht, ein Vielfaches über dem Fachhochschulschnitt. Also das ist durchaus ein Thema in Wildau. Es ist gekennzeichnet, finde ich, von Akteuren, die schon sehr lange dabei sind, die in bestimmten Disziplinen dann einfach auch so ein Stück weit gesetzt sind. Natürlich nicht in irgendeiner offiziellen Form, sondern die kriegen automatisch Projekte, nein, aber die einfach so eine Expertise aufgebaut haben und dann auch im Netzwerk so weit unterwegs sind, dass man die einfach kennt und auch ganz schwer an denen vorbeikommt. Und es ist eine sehr akademisch dominierte Forschung. Es sind natürlich auch forschende Unternehmen dabei, aber relativ wenige. Und es sind auch recht wenig forschende Endanwender dabei. Also Endanwender wäre dann in meinem Fall zum Beispiel das THW oder eine Polizei oder eine Feuerwehr. Da gibt es nicht so viele, die forschen. Viele, die mal reinschnuppern über dieses Konstrukt des assoziierten Partners. Das heißt, sie kriegen kein Geld im Rahmen der Forschung, aber sie haben auch keine Pflicht, die dem gegenüberstehen. Das heißt, sie können so viel einbringen, wie sie können und wollen und dann natürlich auch quasi partizipieren und was rausziehen. Aber so richtig als forschende Partner im Sinne der Unternehmen und der Endanwender sind es gar nicht so viele. Da sind es dann eher eine Handvoll, die man kennt, die da gut unterwegs sind, die da auch ein Standbein drin sehen, aber ansonsten sehr akademisch dominiert eigentlich.
Woran liegt das denn deiner Meinung nach, dass wir da so eine, also das nennt man ja Theory Practice Gap eigentlich, dass man sozusagen die Forschungsbubble entwickelt irgendwas und die Praktiker wissen es häufig gar nicht. Ich habe ja im Zuge meiner Promotion jetzt eine Umfrage gestartet zum Thema Krisenmanagement-Übung und ich habe jetzt nicht final ausgewertet, aber im Grunde ist das schon eines, was man so ganz offensichtlich sieht, dass es eben sehr viel Literatur gibt, aber den Praktikern die Literatur überhaupt nicht bekannt ist. Also vielleicht ist das jetzt ein deutsches Problem, ist das ein generelles Problem und wenn es ein deutsches Problem ist, warum ist es eins?
Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die Frage qualifiziert beantworten kann. Weil ich glaube, da laufen viele Herausforderungen zusammen. Das eine ist natürlich, ich glaube, oder mein Eindruck ist, dass Forschung in Deutschland generell sehr akademisch geprägt ist. Es gibt natürlich gerade große Industrieunternehmen, die selber sehr forschungsstark sind, die dann eher auch in die Auftragsforschung gehen, die sich aber dann, nehme ich zumindest nicht so wahr, sich selten in öffentlichen Projekten beteiligen, die das eher selber arrangieren. Was die Behörden angeht, die ja dann meistens unter den Endanwendern zu sehen sind, da sehe ich bei vielen schon Interesse, Forschungsinteresse, aber eigentlich nicht die Kapazität, das zu begleiten. Und was, glaube ich, so ein wesentlicher Faktor dabei ist, die Forschungsprojekte, die ich mache im Rahmen der Sicherheitsforschung, andere Förderprogramme sind aber ähnlich gestrickt. Mein Sohn ist hier gerade reingehuscht, eine Sekunde. Das ist so, dass die Forschungsprojekte einen ziemlich großen Vorlauf haben. Also von der Bekanntmachung, da können wir dann bestimmt auch gleich nochmal einen kurzen Schwenk machen, von der Bekanntmachung, also quasi der Ausschreibung, wenn man so will, über die Einreichung der Projektideen, bis dann wirklich was losgeht, geht gern mal ein Jahr ins Land. Und währenddessen muss man natürlich das Personal irgendwie da haben, was die Förderanträge macht, was das alles begleitet, die das Netzwerk machen. Und das heißt, ich brauche irgendwo Ressourcen, die ich sonst im Alltag nicht brauche. Und das ist dann natürlich, wenn man weiß, wie die Behörden bei uns aufgestellt sind, doch auch eher schwierig.
Hast du denn einen Einblick in, meine Forschung ist ja in der Regel was Internationales, ist das in dem Bereich auch so, dass ihr da viel internationalen, multinationalen Austausch pflegt? Oder ist es doch eher ein deutsches Thema? Ist es so eine deutsche Forschungsbubble im Thema Sicherheitsforschung?
Ja und nein. Also mein Eindruck ist, dass die deutsche Sicherheitsforschung durchaus vor allem im europäischen Rahmen auch ein Gewicht hat. Wobei es aber auch, man aber auch dazu sagen muss, dass Deutschland im europäischen Vergleich relativ wenig gefördert wird in Forschungsprojekten. Das sieht erstmal blöd aus. Es sieht weniger blöd aus, wenn man weiß, dass EU-Förderung in Ländern da oft stärker ist, wo sie eine schwache nationale Förderung haben. Und wir haben eine recht starke nationale Förderung. Insofern gleicht sich das wieder aus. Es ist aber schon sehr bubblig. Also wenn man auf die Veranstaltung geht, dann trifft man die man da seit 5, 6, 7 Jahren trifft. Es ist ein schönes Klassentreffen im positiven Sinne in vielen Bereichen auch. Da kommen immer wieder neue Leute dazu. Es ist ja auch so, dass wir in der Sicherheitsforschung in Deutschland ganz wenig feste Stellen haben. Es ist fast alles drittmittelfinanziert und das heißt dann eben oft, jemand kommt für ein Projekt rein und geht nach dem Projekt auch wieder. Etwas, was unsere Forschungsgruppe geschafft hat und was viele andere Forschungsgruppen auch schaffen, dass man über Jahre so eine gewisse Konstanz drin hat. Also ich mache das jetzt seit 12 Jahren. Viele Kollegen sind auch schon länger da. Das ist mit viel Glück verbunden am Ende des Tages auch. Wenn man da kann man wenig designen und sagen, ich designe jetzt mal irgendwie ein Forschungserfolg oder ich schneide mir jetzt hier wirklich mal so eine Fachexpertise raus, die ich 20, 30 Jahre lang da aufbaue. Das gelingt mal mit Einzelpersonen, aber es ist doch eher sehr, sehr zufällig und sehr getrieben davon, was dann auch in der Förderung logischerweise gewollt wird.
Vielleicht das ein guter Schwenk zu einer Frage, die ich eigentlich ganz offensichtlich finde. Du bist ja nicht promoviert, das haben wir schon kurz im Vorgespräch besprochen. Bist aber als Forscher da unterwegs. Mein Eindruck ist, es gibt ja extrem wenige Universitätsprofessuren in dem Bereich. Also es gibt vielleicht Leute, die sich für das Thema interessieren. Da könnte man jetzt mal Namen nennen, aber die haben ja in der Regel keine Professuren oder keine Lehrstühle für das Thema, sondern die haben, weiß ich nicht, Strohschneider fällt mir jetzt ein, als Psychologe, der ja sehr viel gemacht hat, der hatte ja eigentlich interkulturelle Kompetenz, glaube ich, als Lehrstuhl und hat dann irgendwie Krisenmanagementforschung gemacht. So, also ist das jetzt sozusagen ein unqualifizierter Eindruck oder ist das so? Und ist das ein Problem für eure Arbeit?
Das ist so, ich finde es aber nicht schlimm. Ich komme aus einer Welt, wo es eigentlich nur interdisziplinäre Projekte gibt. Ich habe auch in all meinen Projekten irgendwie mit Sozialwissenschaftlern zusammengearbeitet, mit Kommunikationswissenschaftlern, mit Softwarearchitekten, also eine ganz große Bandbreite und das macht auch immer echt viel Spaß. Insofern finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn das sehr fachspezifische Lehrstühle auch sind, wo jetzt nicht zwingend Sicherheit drüber steht oder Resilienz drüber steht. Zumal, wenn man sich die Studienwelt anguckt und sich die Sicherheitsmanagement-Studiengänge zum Beispiel anguckt, die sind alle gut, aber die haben natürlich auch eine ganz klare Färbung. Und das ist auch eine Färbung, wo ich sagen würde, das verbinde ich in bestimmten Bereichen gar nicht mal unbedingt mit einer Sicherheitsforschung, weil da eben noch viel mehr dazu kommt. Aber um es vielleicht auch an einem konkreten Beispiel festzumachen, wir haben mehrere Projekte zum Beispiel mit der Freien Universität Berlin gemacht, mit dem Professor Lars Gerhold. Der war dort lange Zeit in der Informatik aufgehängt, unter Jochen Schiller. Ist jetzt in Braunschweig, hat seinen eigenen Lehrstuhl da mit Psychologie soziotechnischer Systeme, find ich super spannend. Da war so ein Fall gewesen, sehr bekannt in der Szene, sehr gut vernetzt, inzwischen auch beim BBK zum Beispiel in so einem Expertengremium drin, also durchaus jemand, auf den auch gehört wird, der aber, glaube ich, auch gar nicht darunter gelitten hat am Ende des Tages, dass es kein Sicherheitslehrstuhl war in dem Sinne, der eine bestimmte Nische dort ausgefüllt hat, sehr gut ausgefüllt hat und dann einfach Stück für Stück einen Weg weitergegangen ist, aber wo auch gar nicht mal Sicherheitsforschung so extrem oben drüber hängt. Und ich nehme es, ich habe das Gefühl, ich schweife gerade fürchterlich ab, aber ich nehme es nicht als Problem wahr, tatsächlich. Ich glaube, wir können davon profitieren, dass es mehr Lehrstühle, Studiengänge und so weiter gibt, die sich wirklich mit Sicherheit und von mir aus auch mit Resilienz auseinandersetzen. Da gibt es ja echt viel zu tun und auch ganz große Bandbreite an Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Aber ich nehme es nicht als ein Problem wahr.
Ich hätte jetzt zwei Sachen, die mir dann irgendwie mal so als Hypothese, die ich in den Raum stellen würde. Die erste ist, das ist sicherlich so, dass das interdisziplinär ist. Das führt aber ja auch dazu, dass man keinen einheitlichen Methodenkanon hat. Also, dass das Verständnis von qualitativer, empirischer, quantitativer Forschung und alleine auch, wie man an Dinge rangeht, sich ja durchaus unterscheidet, ob ich jetzt irgendwie Management Science mache oder ob ich Sozialwissenschaftler bin oder Ingenieur. Das heißt, man hat ja dann, also sozusagen, ich weiß gar nicht, sind die Ergebnisse, die dann rauskommen in euren Forschungen, immer so vergleichbar, wenn sie doch mit so vielen unterschiedlichen methodischen Ansätzen irgendwie gefahren werden?
Ich verstehe den Punkt. Ist die Frage, was du mit vergleichbar genau meinst an der Stelle. Weil viele Projekte sich mit Themen auseinandersetzen, wo relativ wenig vorher schon existiert. Und selbst wenn es existiert, ist der Kontext oft ein anderer. Also was wir in vielen Projekten zum Beispiel gesehen haben, wo wir auch mit beteiligt waren, da war immer auch die Frage, wie reagiert die Bevölkerung zum Beispiel? Und dann hat man zum Beispiel sehr gute, oder nicht sehr gute, sondern sehr umfangreiche Erfahrungen, wie zum Beispiel Bevölkerung in bestimmten Krisenlagen in den USA reagieren. Das heißt aber nicht, dass die deutsche Bevölkerung genauso reagiert. Und selbst wenn ich da ähnliche Methoden anwende, heißt das nicht, dass es notwendigerweise zu vergleichbaren Ergebnissen in dem Sinne kommt, weil der Kontext ein ganz anderer ist. Das ist das eine. Das andere ist, es werden in vielen Disziplinen durchaus Standardmethoden angewandt, die dann einfach auf einen neuen Kontext angewandt werden, was neue Ergebnisse bringt. Viele Projekte, auch viele von denen, die wir gemacht haben, zeichnen sich auch dadurch aus, dass die Methode am Anfang noch gar nicht existiert. Also die muss dann im Projekt erst gefunden werden. Und da würde ich eher sagen, hat es einen Vorteil, wenn es interdisziplinär ist. Natürlich habe ich dann nicht den Koffer aus der Sozialwissenschaft und dann nehme ich dann meine drei Methoden raus und dann sind die mit Ergebnissen aus anderen Methoden vergleichbar. Aber ich schaffe es dann in der Regel, Methoden zu finden, die sehr unterschiedliche Perspektiven vereinen, wo auch die Methode ein Stück weit experimentell ist am Ende des Tages. Also ich denke da zum Beispiel an ein Projekt, was wir mit der Deutschen Bahn zum Beispiel gemacht haben, aber auch der FU Berlin oder der Uni Bremen. Da ging es um die Wirtschaftlichkeit von Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Personenverkehr, aber Wirtschaftlichkeit bezogen auf das Sicherheitsgefühl. So, und unsere Aufgabe, das klingt jetzt überhaupt nicht nach Logistik, logischerweise, aber wer Logistik kennt, der weiß auch, dass Logistik viel mit Kennzahlen zu tun hat. Und eine unserer Aufgaben in dem Projekt war es gewesen, ein Kennzahlensystem zu bauen, wie ich die betriebswirtschaftliche Sicht, was kostet eine Kamera, was kostet eine Streife, was kostet Reinigung und so weiter, zusammenzubringen mit der Frage, in welchen Situationen fühlen sich Menschen sicher. Und da war vorher komplette grüne Wiese. Ich will auch nicht sagen, dass das Ergebnis, was wir da erzeugt haben, jetzt die nächsten 20 Jahre Bestand haben wird, gerade auch was die Methode angeht. Aber der Weg von diesen unterschiedlichen Disziplinen zum Beispiel mit ihren eigenen Methoden dann zu so einem Kennzahlenmodell, wo ich sagen kann, eine Investition in eine bestimmte Maßnahme hat wahrscheinlich eine Auswirkung auf das Sicherheitsempfinden und das wirkt sich dann vielleicht wieder auf verkaufte Tickets aus. Das ist schon was, glaube ich, in diesem Interdisziplinären nur entstehen kann. Ob das den höchsten wissenschaftlichen Standards entspricht, das möchte ich jetzt auch gar nicht an der Stelle behaupten. Da geht es ja auch viel darum, eine Methode dann x-fach zu validieren und dann eben, was du meinst, ne, die Ergebnisse zu vergleichen. Aber viele der Fragestellungen in der Sicherheitsforschung nehme ich gar nicht so wahr, dass da wirklich was ist, was ich am Ende des Tages vergleichen kann. Und ich bewege mich ja oft auch gar nicht in einem Rahmen, wo ich echte Kontrollgruppen und Ähnliches mit reinbringen kann.
Ja, also ich meinte, du hast ja gesagt, ich weiß nicht, was ich mit vergleichbar meine. Ich meine ja nicht, dass die gleichen Ergebnisse rauskommen, sondern klar, dass ich, wenn ich den gleichen Ansatz nochmal fahre, die gleichen Ergebnisse bekomme, das ist sicherlich Teil dessen, aber eigentlich geht es mir um den letzten Punkt. Also man entwickelt Methoden, die in dem spezifischen Kontext ja offensichtlich irgendwie effektiv sind. Ob sie effizient sind, weiß man nicht, weil das ist ja irgendwie immer der zweite Schritt. Mhm. Und was ich dann so denke, ist, das ist auch so ein bisschen die zweite Hypothese, jetzt fehlt ja eigentlich nicht nur der Transfer in die Praxis, der ist ja vielleicht dann noch viel zu früh, sondern eben, ich würde ja glauben, jetzt müsste man das doch eigentlich in Lehre überführen und sagen, jetzt machen wir mal empirische Methoden der Sicherheitsforschung, eine Vorlesung und bringen das irgendwie hunderten Studierenden im Jahr bei und die sagen, setzen dann auf das Forschungsgap, was ihr rausgefunden habt, auf in der Bachelorarbeit oder in der Masterarbeit und validieren die Methodik, entwickeln die weiter und dann kann man sagen, ja, das ist so der Tool, das Toolset, wo man irgendwie so eine Fragestellung, wie kann man eigentlich das Sicherheitsgefühl messen kann und irgendwie in 50 Jahren hat man dann einen Methodenkoffer, wo man sagen kann, das ist irgendwie in 400 Studien belegt worden und man hat das irgendwie mal in Science gepostet und dann hat man irgendwie ein vernünftiges Journal, was irgendwie im ersten Quartitel liegt und dann ist es super so. Also ich meine, was du beschreibst, ist ja immer explorative Forschung, zu sagen, wir gehen jetzt mal los und wir gucken mal und dann hat man was und dann, das ist ja auch ein bisschen das, was ich meinte, dann geht es irgendwie nach meinem Gefühl auch nicht so richtig weiter.
Die Frage ist, warum geht es nicht weiter? Also was du da meinst mit der Lehre, das ist ein guter Punkt, das ist auch einer, der uns an der TH Wilder umtreibt, weil wir haben keinen Sicherheitsstudiengang in dem Sinne. Wir haben seit einigen Jahren ein Wahlpflichtmodul in der Logistik, das sich Risiko- und Sicherheitsmanagement in der Logistik nennt, was auch nur teilweise das ist, was oben drauf steht, weil wir nicht nur Risiko- und Sicherheitsmanagement in der Logistik machen, sondern den kompletten Rundumschlag machen. Was ist Bevölkerungsschutz? Was ist Katastrophenlogistik? Resilienz, Sicherheitsmanagement, physische Sicherheit im Bauwesen und Ähnliches. Also eine ganz große Bandbreite, wo wir die Studierenden einfach mal mitnehmen wollen, sagen wollen, Sicherheit und Resilienz, das ist ein geiles Thema. Aber wir haben keinen Studiengang, wo wir das wirklich machen können. Und wir haben ich weiß nicht, wie viele Studiengänge wir in Deutschland haben, wo man das wirklich machen könnte, was du sagst, ne? Dass wir gehen jetzt mit den Methoden in die Lehre und validieren das in ganz vielen Fallstudien, gehen damit vielleicht in neue Projekte rein. Wir haben die akademische Basis gar nicht, möchte ich meinen, um das zu tun. Ich weiß auch nicht, ob das zielführend ist, ne? Weil das ja immer so ein Ausschnitt ist. Wir machen ein Projekt in einem ganz bestimmten Kontext, generieren daraus Ergebnisse. Und das wird ja nicht komplett weggeschmissen. Oft entstehen daraus ja dann weitere Projekte, die Methoden dann weitertreiben. Aber dass es da richtig so eine Validierungsbewegung geben würde, die so auf breiter Front, nee, dafür haben wir, glaube ich, nicht die Strukturen. Und dafür ist der Markt auch zu klein. Dafür steckt da zu wenig Geld drin, glaube ich, am Ende des Tages.
Ja gut, also ich glaube, André Röhr hatte mal so eine Erhebung, es gibt ja irgendwie über 20 Studiengänge in Deutschland, die sich irgendwie mehr oder weniger mit dem Thema beschäftigen, weil das ist ja schon eine gewisse Anzahl von, sicherlich immer noch ein Nischenfach, aber Gender Studies ist ja auch mal irgendwo gestartet und hat wahrscheinlich mittlerweile, käme jetzt nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da schon einen einheitlichen Methodenkanon gibt, irgendwie, wie man bestimmte Dinge beurteilt. Insofern muss das ja nicht so bleiben, aber das wäre vielleicht auch so die zweite Frage. Ihr seid ja jetzt, also wenn ich an die TH Wilder denke, wäre das jetzt nicht die erste Uni, wo ich sagen würde, ja, da finde ich jetzt irgendwie jemand, der zur Resilienz forscht. Ist das auch so dein Eindruck oder wie kommt das überhaupt, dass ihr da so stark geworden seid?
Es ist am Ende des Tages, wie bei vielen anderen Akteuren, die in unserer Bubble quasi unterwegs sind, einfach historisch gewachsen. Relativ zufällig zum ersten Projekt gekommen, das war noch vor meiner Zeit. Da ging es damals um Containersicherheit. Das war so der Zeitraum, in dem die Amerikaner verlangt hatten, dass alle Container, die per Seeschiff nach Amerika kommen sollen, gescannt werden sollen. War recht schnell klar, dass das unrealistisch ist, das umzusetzen. Und die Idee damals war gewesen, quasi im Seehafen-Hinterlandverkehr so eine Art Green Lane-Konzept zu bauen und gesagt, wenn die Container durch diese Prozesskettentransportwege durchgehen, dann sind die per se, dann sind die nicht manipuliert worden, weil das eben über die Kette sichergestellt wird. So, damit fing es an und daraus bleiben dann die Partner hängen und mit denen geht man dann in die nächsten Projekte rein. Und mal klappt was, mal klappt nicht, klappt es nicht. Wir haben 3 Projekte hintereinander mit der FU Berlin zum Beispiel gemacht. Man ist doch in einer gewissen Konstellation immer zusammen und sagt, der kenne ich vielleicht gar nicht mal das Institut, sondern ich kenne die Leute, die dort arbeiten. Und dann sind die Leute woanders und dann arbeitet man mit einem anderen Institut zusammen. Weil so groß ist die Forschungslandschaft an der Stelle dann auch nicht. Wir sind jetzt in ein Projekt gestartet, gerade frisch zum 1.10., wo wir uns mit der Resilienz von Behörden auseinandersetzen, mit einem ganz starken Fokus auch auf kontinuierliche Veränderungen. Wie kann ich mich immer weiter anpassen an die veränderte Situation? Und da sind ganz viele drin, mit denen wir schon seit Jahren in einem bestimmten Netzwerk unterwegs sind und versuchen, Projekte anzuschieben. Und das trägt sich immer wieder über die Einzelpersonen weiter, die ihr Netzwerk haben, die das pflegen. Und man sagt, okay, der oder die haben Ahnung. Mit denen möchte ich mal was machen und dann probiert man das in einem Antrag unterzubringen und dann klappt das oder klappt das nicht. Und insofern, ja, würde ich unterschreiben. Ich finde es auch nach wie vor spannend, dass, was wir alles für Projekte machen, obwohl eigentlich Logistik irgendwie drüber steht. Und lange Zeit stand über der Forschungsgruppe auch sichere Objektidentität. Wir kamen also aus der RFID, sichere Identitätszeit, haben wir uns dann irgendwann noch umbenannt, weil die Realität dann auch doch auch eine andere war. Von den Projekten, die wir gemacht haben. Einfach Zufall, historisch gewachsen, dran geblieben, bisschen Glück gehabt und scheinbar in den Projekten nicht so schlecht angestellt, sonst hätte keiner mehr mit uns zusammengearbeitet an der Stelle.
Okay, vielleicht damit nachher nochmal, ich würde nochmal einen Schwenk machen dann, aber ich möchte mir mal jetzt nicht so viel hier so Suggestivfragen stellen, da in eine gewisse Richtung tendieren. Insofern. Das Thema Resilienz ist ja, also organisationale Resilienz ist ja gefühlt heißer Scheiß, so irgendwie, wenn es um, wenn es um Publikationen geht. Vielleicht kannst du mal so einen groben Überblick aus deiner Perspektive geben, was gerade so in der Sicherheitsforschung eigentlich die Top-Themen sind. Wenn man sagt, ich will mich in dem, also ich studiere jetzt Sicherheitsmanagement, ich hoffe ja, dass ein paar Leute, die das studieren, das hören. Und dann sagen, was sind denn die Themen, mit denen man sich unbedingt mal beschäftigen muss, wenn man jetzt auf der Suche nach zukünftigen Bachelorarbeitsthemen zum Beispiel ist?
Würde ich sofort IT-Sicherheit sagen. Ganz großes Thema. Hat jetzt mit dir auch nichts zu tun. Ich nehme das als ein ganz bedeutsames Thema wahr. Alles, was in Richtung Know-how-Schutz, Wirtschaftsschutz, Spionageabwehr geht, ist gerade im Unternehmensbereich, nehme ich als sehr stark wahr. Danach Thema Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz. Da ist dann mitunter weniger Geld zu verdienen, weil dann weniger Unternehmen dort unterwegs sind, sondern eher Behörden. Aber die 3 großen Blöcke würde ich da sehen. Ich finde, das wird auch ganz gut abgegriffen aktuell mit NIS 2, mit Kritisdachgesetz. Und mit den ganzen Diskussionen, die da um Industriespionage und Ähnliches ranken. So Resilienz von Personen zum Beispiel oder Bevölkerung ist ein Thema, was, glaube ich, immer mehr im Kommen ist. Da gehört dann auch so Gesundheitsmanagement so ein bisschen mit dazu, geistige Gesundheit. Ist im Kommen, nehme ich als relativ klein wahr. Wenn ich da so richtig gute Jobchancen, glaube ich, haben will, dann würde ich gucken, was sind die Themen, die die Wirtschaft gerade bewegen. Und das sind dann vor allem die 2, die ich genannt habe.
Das wäre interessant, weil das sind eigentlich alles, finde ich, jetzt sehr operative Themen. Ja, sicherlich haben die alle strategische Komponente, aber ich bin ja so ein Management-Typ. Ja, ich finde immer Systeme, Management irgendwie ganz total spannend und wie funktionieren Organisationen. Das war jetzt gar nicht dabei, kann jetzt einfach an deinem Forschungsfokus liegen. Aber wäre jetzt auch mein Eindruck gewesen, dass wir sehr stark auf der auf der Operationalisierungsebene sind, aber gar nicht so sehr auf der Governance-Rahmen. Wie macht man das eigentlich wirksam? Wie steuert man das? Wie konzeptionalisiert man das in der Form, dass man überhaupt mal versteht, wie organisationale Resilienz funktioniert? Also gibt es, glaube ich, international viel, aber in Deutschland nehme ich das nicht wahr. Ist das so? Würdest du das teilen?
Ich nehme organisationale Resilienz als ein Thema wahr, was oft erst in der zweiten Reihe auffällt. Wenn ich zum Beispiel merke, okay, jetzt habe ich das Thema IT-Sicherheit und um damit vernünftig umzugehen, muss ich aber eine andere Organisation sein, da muss ich mich verändern. Und da kommt dann oft erst organisationale Resilienz rein. Ich könnte damit natürlich auch starten, aber mein Eindruck ist, dass viele erst einen bestimmten Trigger brauchen, der eben nicht per se organisationale Resilienz heißt, um sich dann wirklich damit zu beschäftigen. Und die Themen, die ich aufgezählt habe, die da gerade so der heiße Scheiß sind, wenn man so will, das soll gar nicht suggerieren, dass ich organisationale Resilienz nicht für extrem wichtig halte. Also das ist so die Basis, die da drunter liegt. Wenn ich organisationale Resilienz nicht habe, dann brauche ich die anderen Themen eigentlich nicht angehen, beziehungsweise werde die anderen Themen nicht erfolgreich durchführen können, wenn ich keine organisationale Resilienz habe. Aber ich nehme es kaum wahr, dass jemand sagt, Mensch, Buka, Barney und alles und wir wollen jetzt mal organisational resilient werden. Das kommt eher dann im Nachgang, wenn bei anderen Themen aufgefallen ist, aber das ist es jetzt nicht. Da gehört noch viel mehr dazu. Da gehört unsere Identität dazu, unsere Kultur dazu. Da gehören unsere Menschen dazu, wie wir miteinander umgehen, wie wir an Probleme herangehen, wie wir unsere Netzwerke aufbauen. Da kommt das dann alles, aber nicht unbedingt in der ersten Reihe.
Ist das denn dann vielleicht ein Incentive-Problem, dass man halt sozusagen in den Forschungsausschreibungen auch schon so klare Schwerpunkte setzt und gar nicht so sehr sagt, irgendwie, man könnte jetzt im Kontext Kritisches Dachgesetz sagen, wir wollen mal verstehen, wie organisationale Resilienz überhaupt funktioniert und dann kann sich auch mal ein Management-Lehrstuhl bewerben und irgendwie ein Logistik-Lehrstuhl oder eine Logistikforschungsgruppe und vielleicht mal Soziologen, Psychologen, wird jetzt noch ganz viel einfallen und dann machen wir mal irgendwie so einen allgemeinen Abriss. Weil das ist ja auch immer, wenn ich mir die Ausschreibung angucke, da denke ich mal, wo kommen denn eigentlich diese ganzen konkreten Stichpunkte und Framings her? Die muss ja irgendwie einer da reingeschrieben haben. Also das ist organisational resilient im Kontext der, weiß ich nicht, das ist ja schon gesagt, irgendwie in Behörden mit einem ganz spezifischen Fokus. Haben wir da ein Thema, dass das irgendwie viel zu spezifisch ist oder ist das eigentlich auch nicht so kritisch?
Sehe ich nicht so. Und wir müssen hier, glaube ich, auseinandernehmen, was ich eben beschrieben habe, ist eher so die Seite der Nachfrager. Also ein Unternehmen oder eine Behörde sieht, ich habe ein Thema und stellt dann im Nachgang fest, okay, das ist eigentlich was viel tiefer geht. Es fängt eben kaum jemand mit Organisationsentwicklung und Ähnlichem an. In der Forschung verstehe ich absolut, dass das manchmal ein bisschen eingeengt aussieht. Gleichzeitig ist es ja auch so, wenn ich zum Beispiel sowas wie Resilienz habe, und das fängt bei der persönlichen Resilienz an und endet bei der Resilienz von Nationen. Und dazwischen sind noch 30 Unterstufen und Abwägungen, die man machen kann, die alle ihre Berechtigung haben und die das Feld auch für mich spannend machen. Und wahrscheinlich können mich noch 30 Jahre damit beschäftigen, ohne irgendwie da Langeweile zu haben. Das muss man dann auch eingrenzen. Und dann kommt eben was bei raus wie Resilienz von Behörden. Und aber in diesem Thema ist immer noch eine relativ große Bandbreite und eine Frage, wie ich das machen kann. Und die Forschung ist deutlich mehr auf dem Weg zu sagen, ich gehe die Themen ganzheitlich an und ich fange dann auch mit der Organisation an und trage das dann ich übertrage das danach dann in ganz konkrete Anwendungen, als ich das vorher beschrieben habe. Also was ich vorher beschrieben habe, war eher so die Seite am Markt. Vielleicht einfach zusammengefasst. Ich wundere mich auch manchmal, wie bestimmte Themen da reinkommen in die Bekanntmachung. Die werden natürlich da reingeschrieben. Manchmal ist es sehr offensichtlich. Das hat dann auch einen politischen Hintergrund. Wir hatten zum Beispiel ein Projekt, was sich mit Drohnendetektion auseinandergesetzt hat. In dem Call, da ging es, glaube ich, um neue Formen des Terrorismus. Und plötzlich wurden 4 Drohnenprojekte gefördert und keine anderen in dem Call. Dazu muss man wissen, dass kurz davor das Event war, wo dann die Drohne vor Thomas de Maizière und Angela Merkel rumgeflogen ist. Da war dann ganz plötzlich ein ganz großer politischer Wille da gewesen, da sich mit dem Thema jetzt auseinanderzusetzen. Also das wird durchaus auch getrieben. Wenn es nicht politisch getrieben ist, dann sieht man da eben ganz viele Klassiker drin. Da geht es dann um Pandemie, da geht es dann um Katastrophenresilienz, um jetzt demnächst auch wieder Thema Lieferketten. Es sind eigentlich die Themen, die uns alle so bewegen, mit einem gewissen zeitlichen Nachlauf. Forschung braucht ja immer etwas von der Bekanntmachung, bis man dann wirklich loslegen kann, bis man dann Ergebnisse hat. Aber nee, ich nehme es weniger eingeschränkt wahr. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir auch zig Projekte gemacht haben, die auch diesen Rahmen da auch ziemlich weit ausgeschöpft haben dann.
Na gut, aber eine Sache, die du gesagt hast, ist ja, das ist ja eigentlich schon, finde ich ja schon fast kritisch, wenn man sagt, naja, man kann schon eine politische Einfärbung von Forschungsförderung kennen, weil das ist ja im Grunde genau das Gegenteil von dem, was Forschung eigentlich sein soll, ja, frei, unabhängig und irgendwie, ne, wenn man dann irgendwie sagt, ha, jetzt, also, weil das ist ja der Punkt. Also in anderen Fachgebieten, ne, Management Science und was weiß ich, da gibt es halt einen Lehrstuhl und dann können da irgendwie 17 Leute promovieren und die promovieren zu dem, was irgendwie gerade interessant ist und was man irgendwie, wo man in einem guten Journal auch eine Chance hat zu publizieren. Jetzt haben wir das nicht, haben wir ja schon erörtert, wir haben halt wenig solche Professuren. Das heißt, man ist eigentlich auf diese Forschungsmittel angewiesen und die werden dann zumindest zu Teilen irgendwie aus einer ganz anderen Perspektive als aus einer wissenschaftlichen Perspektive gefördert, sondern wenn man irgendwie ein Problem lösen will, man sagen, man hat schon mal was gemacht. Das finde ich zumindest jetzt mal als Bürger und irgendwie auch so als Freigeist irgendwie kritisch.
Verstehe ich. Vielleicht beruhigt es dich ein bisschen, wenn ich sage, dass wir auch, also in den Projekten, die wir machen, und so nehme ich alle die anderen Sicherheitsforscher auch wahr, auch klassisch Wissenschaft sind. Und wenn dann Ergebnisse bei rauskommen, die denen da oben mit ganz riesen Gänsefüßchen, wie man das so nennt, nicht passen, dann steht das da trotzdem drin. Also da werden dann keine Ergebnisse produziert, die irgendwie opportun sind, weil das so gewollt ist, sondern da wird dann auch vernünftig geforscht. Es hängt stark davon ab, dass es eben eine Drittmittel, eine themengebundene Drittmittelförderung ist, wenn man so will. Ich würde mal behaupten, dass es dadurch effektiver, effizienter ist, als einfach irgendeine Grundlagenforschung zu machen. Natürlich hast du dann natürlich, kannst du dann in das Problem reinlaufen, dass vielleicht du förderst drei, vier Projekte und die haben alle funktioniert, aber um aus dem wieder was Schönes Gemeinsames zu machen, fehlen dann wieder Puzzleteile. Und dann kommst du an der Stelle nicht weiter. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Problem erkannt, zwei, drei Projekte, die sich um dieses Problem drumherum gruppieren und das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, gefördert, dass das ein ganz guter Ansatz ist für ein Thema wie Sicherheit, wo wir nicht irgendwie wie bei, weiß nicht, Kernfusion in der Grundlagenforschung sind.
Wobei, da würde ich jetzt dann, also ich spüre mal so ein bisschen also wenn man jetzt willentlich, dass ich da so ein bisschen stänke. Du hast ja am Anfang gesagt, dass wir schon auch ein Transferproblem haben in dem Bereich. Also wenn das jetzt mordsmäßig effizient wäre, dann würden ja die Forschungsprojekte auch immer relativ gut kontribuieren auf praktische Anwendungen. Ne? Das wäre ja dann effizient. Mal Forschungsprojekt, hab ein Problem erkannt, das fördere ich, schmeiß da Geld drauf, kommt ein Problem raus, die Praxis übernimmt, sagt super, hier ist ein Business Case oder super, das übernehmen wir dann unsere Behörde, zack, fertig. Das wäre für mich effizient.
Absolut fair. Fühle mich jetzt nicht in der Lage, den Exkurs zu machen, ob Grundlagenforschung immer effizient ist. Das wäre dann die Frage, ob das besser ist als das, was wir hier machen. Aber steigen wir einfach auf den Punkt ein, weil der ist fair. Ich kommuniziere das auch immer sehr offen, dass mich das nervt. Ich meine, ich mache das seit 2012. Meine Schublade ist voll mit Ergebnissen, die nirgendwo gelandet sind. Das macht irgendwann keinen Spaß mehr. Hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Der eine ist ein ganz praktischer. Die Forschungsergebnisse sind am Ende der Projekte verfügbar und wenn das Projekt zu Ende ist, endet die Förderung. Und dann muss irgendwer den Transfer machen und dieser jemand ist möglicherweise gar nicht mehr da. Das hat bei uns ganz gut geklappt, dass dieser jemand noch da war, aber in vielen Forschungsgruppen sind die Leute dann einfach weg. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben in Deutschland eine Trennung, die an vielen Stellen total unglücklich ist, aber rein rational auch Sinn macht, eine Trennung zwischen Forschungsförderung und Wirtschaftsförderung. Und ein Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert eben die Forschung und fördert nicht die Unternehmen. Und damit machen die einen Cut und das hat auch mit EU-Regelungen zu tun. Das ist gar nicht mehr unbedingt so ein deutsches Gewächs, wo das BMBF sagt, wir dürfen nicht. Kann man lange drüber reden, ob es noch schönere Formate gibt, die dann ein bisschen wirksamer sind. Da sind sie auch auf dem Weg, das zu verbessern. Weil natürlich auch bei den Projektträgern und beim Ministerium auffällt, dass viele Projekte nicht in der Praxis ankommen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist aber auch aus meiner Sicht, wir haben, und da mache ich jetzt einfach mal einen Rundumschlag, obwohl es gute Gegenbeispiele gibt, wir haben in der Breite keine wirkliche Nachfrage nach Forschungsprojekten. Also wenn ich mit Außenstehenden spreche, dann ist es ja, und Forschung ist ja alles ganz spannend und erzählen sie mir, ganz toll, und dann kriegt man, hat man wunderbare Gespräche. Aber ich treffe ganz selten Personen oder auch Organisationen, die so richtig heiß darauf sind, so was sind jetzt die neuesten Forschungsergebnisse. Und lasst uns mal gucken, ah Moment, das Projekt ist gerade zu Ende gegangen, da habe ich den Abschlussbericht gelesen, ich habe mal mit denen gesprochen und das möchte ich jetzt bei mir in der Organisation verankern. Das finde ich spannend. Gibt es kaum. Und nicht nur gibt es das kaum, der Markt ist auch relativ klein. Also wenn ich zum Beispiel ein Projekt habe, was ein bestimmtes, weiß ich nicht, eine Drohne zum Beispiel entwickelt hat, die Rettungskräfte einsetzen können, dann ist das ein Produkt, was per se erstmal für den deutschen Markt da ist. Und der deutsche Markt ist ziemlich klein. Und dann muss ich jemanden finden, die Forschungsprojekte in meinem Bereich enden ja auch immer mit einem Demonstrator, das heißt mit einer Lösung, die ein schönes Anschauungsobjekt ist, auch gut funktioniert, aber die nicht marktreif sein darf. Und dann brauchst du noch jemanden, der das eben dann mit entsprechenden Finanzmitteln dann noch zu einer marktreifen Lösung treibt und das auch unter die Leute bringt. Und wenn du das alles zusammennimmst, dann landest du bei einer Situation, wo Transfer dann auch tatsächlich ziemlich schwierig ist. Und das heißt nicht, dass wir es nicht an vielen Stellen besser machen können. Ich habe selber zum Beispiel, und auch das habe ich jetzt seit ein paar Wochen wieder schleifen lassen, weil der Schreibtisch einfach zu voll war, zum Beispiel bei LinkedIn immer wieder mal ein bisschen versucht, Transfer zu machen, weil viele der Projektergebnisse, die wir erbracht haben, für Unternehmen durchaus relevant sein können. Und ich habe auch die Wahrnehmung, dass das ganz gut funktioniert. Aber wenn man eben die Faktoren zusammennimmt, die Leute sind vielleicht nicht mehr da, es wird nicht gefördert, die Projekte enden mit einem Demonstrator, es wird nicht nachgefragt, der Markt ist klein, dann ist es einfach schwierig. Dann ist es oftmals auch niemand so richtig schuld. Das macht es aber natürlich nicht besser, in keinster Weise. Also viel verpufft.
Ja, wenn du mal einen anderen Aspekt, der mir auch immer auffällt, wir haben ja auch, also es gibt ja durchaus auch Journals in dem Bereich, die relevant sind, irgendwie international, aber wir haben ja in Deutschland, zumindest kenne ich jetzt keinen Fachjournal, was sich irgendwie im weitesten Sinne mit diesem Thema beschäftigt. Ich glaube halt, für Anwender ist es häufig nicht interessant, sich englischsprachige Journals durchzulesen, insbesondere wenn man dann irgendwie für, was weiß ich, so einen Artikel da 40, 50 Dollar bezahlt und irgendwie dann nicht so richtig weiß, ob das, was im Abstract steht, irgendwie das ist, was man braucht. Also ist es vielleicht auch so, dann nehme ich wahr, es gibt halt viele Konferenzen in Leipzig, in Berlin, was weiß ich, es gibt ja auch Forschungskonferenzen, aber die adressieren aus meiner Wahrnehmung ja auch völlig andere Zielgruppen. Also bei dem einen sitzen halt die Praktiker und erzählen sich, wie sie es gelöst haben, bei dem anderen sitzen die Forscher und erzählen sich, wie sie es gemacht haben, aber die Gruppen kommen wenig zusammen und auch die sozusagen mundgerechter Transfer auf 5 Seiten finde ich zumindest auch nicht so häufig, weil es gibt jetzt eben nicht die Fachzeitschrift, wo ich mal sagen kann, irgendwie der organisationale Resilienzmanager, wo das dann irgendwie drinsteht. Also weiß ich, ist das auch nur so meine Lücke oder siehst du es auch so?
Nee, die sehe ich absolut so. Also es gibt Fachzeitschriften in Deutschland. Es gibt ganz wenig Journals. Es gibt ein paar Fachzeitschriften, zum Beispiel sowas wie Crisis Prevention, die dann auf eine bestimmte Zielgruppe gemünzt sind, wo ich dann auch mal gut was platzieren kann. Oder auch sowas wie ein Behördenspiegel einfach. Ne? Das ist jetzt landet auf extrem vielen Tischen. Das ist jetzt auch nicht der ganz hoch angesetzte Transfer, aber es ist eine Möglichkeit, um Projektergebnisse mal einen ganz breiten Personenkreis zugänglich zu machen. Alles andere ist englischsprachig. Auch aus der ganz persönlichen Erfahrung, 99, was weiß ich, Prozent der Themen, die oder der Veröffentlichungen über Resilienz zum Beispiel, sind englischsprachig. So, und mein ganzes persönliches Repositorium sozusagen ist fast komplett Englisch. Da kommt es halt her. Ich schreibe selber dann teilweise auf Englisch, weil die Begriffe dann auch mehr sitzen mitunter. Da ist die Diskussion, wahrscheinlich ist die Menge der Personen in Deutschland, die sich damit auf Deutsch dann auseinandersetzen, im internationalen Vergleich einfach zu klein, als dass es sich lohnen würde. Also Fachzeitschrift sehe ich absolut so. Gleichzeitig habe ich zunehmend Zweifel daran, wie wertvoll es ist, einen Artikel in bestimmten Journals zu publizieren. Damit mache ich mich super angreifbar als Wissenschaftler, das ist mir klar. Aber ich kenne wenige Praktiker, die wirklich die Zeit haben, da mal die großen wissenschaftlichen Journals zu wälzen Und dann, das sind ja auch wissenschaftlich geschriebene Artikel. Das ist ja auch kein guter Transfer, muss man mal ehrlich sein. Das sind in der Regel Artikel von Wissenschaftlern für Wissenschaftler. Das ist dann selten etwas, wo zum Beispiel irgendjemand aus dem Management Board da wirklich direkt einsteigen kann. Nicht, dass sie das nicht könnten, intellektuell, aber Zeit und kennt ja das für Vorstände und Kinder erklären. Also das ist nicht die Transferebene, glaube ich, die da wirksam ist. Ich glaube, wir müssen viel mehr mit prägnanten Botschaften auch zu den Unternehmen hin. Und gleichzeitig, der Gedanke treibt mich seit gestern auch wieder so ein bisschen verstärkt um, nervt mich beim Transfer so ein bisschen die Erwartungshaltung. Natürlich kann man von Wissenschaftlern erwarten, dass sie Ergebnisse auch ein Stück weit mundgerecht aufbereiten. Klammer auf, die allermeisten haben das nie gelernt, Klammer zu. Aber ich gehe ja auch nicht zu einer Konferenz von Praktikern hin und erwarte, dass die mir das so hinwerfen, dass ich als Wissenschaftler, ohne weiter nachzudenken, gleich meine Anknüpfungspunkte habe. Also ich nehme von vielen von den Endanwendern dann auch manchmal so eine Haltung wahr, na, wenn ihr mir das nicht so erklärt, dass ich das sofort verstehe, dann ist es das halt nicht. Ja, aber ich glaube, wir müssen da beide aufeinander zugehen. Also die Wissenschaftler, und da nehme ich mich definitiv nicht aus, müssen das ein bisschen praxisnah erklären. Aber auch die Praxis darf ruhig ein bisschen da über den Tellerrand gucken.
Gut, ich meine, das schließt so ein bisschen an meine Frage mit der Lehrer an. Also am Ende sitzen ja jetzt auch immer häufiger Akademiker, vielleicht nicht auf dem C-Level, aber schon irgendwie Sicherheitsmanager, Verantwortliche für irgendwas. Vielleicht kann man schon mal erwarten, dass man auch einen Journal-Artikel versteht, wenn man denn das vielleicht auch gelernt hat, zu wissen, was ein gutes Journal ist und irgendwie das mal zu lesen. Also da bin ich schon bei dir. Das ist jetzt nichts, wo Wissenschaft sagen muss, da ist genau das Problem, so wird es gelöst und jetzt muss es nur noch nehmen und eine Rechnung schreiben, sondern das ist ja ein akademischer Prozess. Ich sehe mich da auch immer so ein bisschen irgendwie dazwischen, dass ich so denke, naja, also das eine muss irgendwie spannend sein und das andere. Aber ich glaube, da gibt es ja viele andere, die das tun. Aber es geht mir ähnlich. Ich finde halt nur englischsprachige Artikel, ganz wenig Forschung auch über die deutsche Landschaft so. Wenig Statistiken, sondern wirklich projektbezogene Sachen. Das macht es, glaube ich, auch so in dem Gesamtkontext irgendwie nicht einfacher.
Nee, macht es nicht einfacher. Ich, aus der Historie heraus, finde ich es total verständlich, weil die weit überwiegende Mehrzahl der einflussreichen Autorinnen und Autoren in dem Bereich oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem Bereich aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Da ist auch eine lange Historie, beginnend für uns jetzt bei der Kybernetik zum Beispiel in den 50ern durchgezogen bis jetzt. Das sind überwiegend Briten oder Amerikaner. Da gibt es auch mal Deutsche darunter, aber das ist dann doch eher wirklich eine Minderheit und dadurch ist die Sprache eben.
Es kann ja nicht sein, dass die Briten und Amerikaner jetzt so viel smarter sind. Also sozusagen, das ist ja nicht, das kann ja, glaube ich, nicht das die Antwort sein. Das haben wir in vielen Bereichen, dass auch gute deutsche Forscher dann irgendwie in die USA gehen, weil jetzt gerade in unserem Bereich, da gibt es ja durchaus auch an nicht ganz so unrenommierten Unis dann mal Professuren für, was weiß ich, Emergency Management, Crisis Management oder Incident oder was auch immer. Ja, also da gibt es ja dann durchaus eben auch einen formalisierten Lehrkörper, der sich dann nur damit beschäftigt und der vielleicht, und das ist, gut, also weiß ich nicht, also, ja, gut ist so, aber weiß ich jetzt nicht, ob das eine Entschuldigung dafür ist, dass wir das so lassen müssen.
Nö, wir müssen das nicht so lassen und wenn wir da auch einen Beitrag zu leisten können, dass da auch mehr deutsche Diskussion zu ist, dann möchte ich mich dem überhaupt nicht verschließen. Ich glaube auch gar nicht, dass das Thema ist, dass wir in Deutschland nicht schlau genug für diesen Bereich wären, aber es ist ja in der Wissenschaft, wie in vielen anderen Bereichen auch so, dass viel über, in der Wissenschaft sind es dann die Zitationen, über Aufmerksamkeit generiert wird. Ich hatte letztens eine Statistik gehört, irgendwie 80% der wissenschaftlichen Paper werden nicht mal zitiert. Also da wird ganz, ganz viel produziert, was am Ende des Tages im luftleeren Raum verpufft. Und wenn du natürlich eine englischsprachige Community hast mit so ein paar gesetzten Größen, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit publizieren, auf die man dann automatisch schon guckt, dann werden die natürlich zitiert und dann sind die entsprechend bedeutender. Das heißt nicht, dass bei uns nichts Gutes entsteht. Das heißt in erster Linie erstmal, dass bei uns relativ wenig entsteht, was im Sinne von Zitationen, Aufmerksamkeit und Ähnlichem international auf einem ähnlichen Rang läuft. Das hat aber mit der inhaltlichen Qualität erstmal nichts zu tun.
Ja, mir fällt auch jetzt ein, Boyen zum Beispiel ist ja ein Niederländer. Ne? Also es gibt ja durchaus auch europäische Forscher, die durchaus eine wichtige Stimme sind in dem Bereich. Na gut, ja, also für mich nochmal vielleicht das so, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist, ich will dich ja auch so ein bisschen vielleicht challengen, damit wir vielleicht auch einen Beitrag leisten können, dass der eine oder andere nachdenkt. Also Forschung, Lehre, da findet irgendwie relativ wenig Übertrag statt, weil wir häufig die namhaften Größen halt an Hochschulen und Unis sitzen, die vielleicht auch gar nicht die relevanten Studiengänge anbieten. Ne? Dann haben wir Forschung, Transfer, haben wir auch irgendwie festgestellt, gibt so eine kleine Lücke. Also du hast jetzt genickt, ich wollte es nur noch mal so, wenn ich das nachher als Resümee nehme, kann man das, glaube ich, schon sagen. Aber es muss ja nicht so bleiben. Ne? Vielleicht sind wir beide wahrscheinlich nicht die, die die Welt retten. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand im Bundes-, weiß ich nicht, Forschungsministerium oder beim BBK jetzt unseren Podcast hört. Aber vielleicht tut es ja einer. Was müssten wir denn tun, um da vielleicht die Lücken zu schließen aus deiner Innenperspektive?
Ich hab die Frage befürchtet. Nee, weil das ist wie relativ viele Fragen, die du heute gestellt hast. Und das hat man, glaube ich, auch an meiner teilweise ziemlich ordentlichen Rumeierei gesehen. Das sind Sachen, die nicht mit einer Lösung zu machen sind, logischerweise. Wenn ich ganz platt sein möchte, sage ich, werf da mehr Geld hin. Wir haben die Bubble in Deutschland, aber die Bubble verliert auch jedes Jahr ganz viele fähige Leute, weil die Förderung nicht weitergeht. Wir sind gerade wieder in einer Phase, wo aus Haushaltsgründen, ja klar, Geld ist endlich, ist mir völlig klar, dass aus Haushaltsgründen dann wieder Mittel gestrichen werden und dann wird in einem Call dann werden eben nur 3 oder 4 Projekte gefördert. Gleichzeitig gibt es dann natürlich sowas, ja, andere Ressorts, das ist mir alles klar. Na, aber dann geht es dann wieder um Flugtaxis und Ähnliches. Also es ist immer die Frage, welche Prioritäten setzt ein Land für welche Themen? Und ich glaube, da kann ein Thema Sicherheitsforschung durchaus noch etwas höher auf der Prioritätenliste rutschen. Gleichzeitig muss Sicherheitsforschung sich das auch verdienen, indem sie zeigt, dass sie auch einen größeren Impact hat. Also da sind wir dann, ich glaube, wenn es gelingt, besser im Transfer zu werden, und auch das ist ein komplexes Thema, das hatten wir vorhin kurz angerissen, dann wird da auch mehr Sinn drin gesehen, Geld zu investieren in etwas, was auch wirklich was Mehrwert erzeugt. Ich glaube, emotional, ethisch, moralisch und so weiter macht Sicherheitsforschung total Sinn, zumal Sicherheitsforschung in Deutschland quasi komplett von militärischer Forschung abgetrennt ist. Das ist eine reine zivile Forschung. Das ist auch eine zivile Sicherheitsforschung, die wir hier machen. Das heißt, da kann ich als Bevölkerung an sich erstmal sagen, da entstehen gute Dinge, die für uns da sind. Trotzdem muss für den Euro, der da investiert wird, natürlich hinten bei was rumkommen. Ich würde mir mehr Nachfrage seitens der Anwender wünschen. Dafür brauchen sie auch die Zeit. Und das ist mir auch alles klar. Ne? Das sind alles keine leichten Sachen. Aber wenn wir eine Situation haben, wo Forschungsprojekte wirksamer in der Praxis sind, wo Forschungsergebnisse stärker nachgefragt werden, wo auch der Markt vielleicht ein bisschen größer, auch ein bisschen einfacher ist, wo dann nicht jede Kommune dann was Eigenes bestellt mit eigenen Anforderungen, wo dann der Anbieter sagt, naja, ich würde es gern bedienen, aber sorry, für die 10 Geräte mache ich es nicht. Ja. Und dann auch ein bisschen mehr Geld da ist, dann wäre, glaube ich, schon recht viel getan. Und das hat mich mal vor einer Weile ziemlich geärgert. Dieses Jahr war das gewesen. Es findet alle 2 Jahre das Innovationsforum Zivile Sicherheitsforschung statt. Und da war ganz großes Thema gewesen, logischerweise Kritis-Dach-Gesetz, NIS 2. Und das BBK ist ja da gut am Machen, da die entsprechenden Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Und das ist so ein Thema, ohne das jetzt als Kritik in Richtung BBK zu meinen. Die Themen, die dort diskutiert werden, die sind seit teilweise weit über 10 Jahren bekannt. Wir wissen, wo es knirscht. Wir haben in vielen Bereichen auch die Lösung. Wir haben nicht die Umsetzung gemacht. Und da, wo wir die Lösung noch nicht haben, hätte man schon vor Jahren sagen können, wir schmeißen da ein bisschen Geld hin und dann gucken wir uns das mal an. Weil wir brauchen ja auch Zeit dafür. Wenn ich mich heute hinstelle und sage, ich habe ein Problem und ich möchte, dass die Forschung das löst, dann muss ich mit den Strukturen, die wir haben, mit 3, 4, 5 Jahren rechnen, bis ich Ergebnisse habe. Und dann habe ich die immer noch nicht in der Praxis. Das heißt, ich muss auch viel früher anfangen bei den Themen, die ich da auf mich zurollen sehe, und zumindest die großen Überschriften, die sieht man ja recht früh, dann da auch aktiv zu werden. Und das sagt sich jetzt so leicht, aber so empfinde ich das tatsächlich. Nichts ist einfacher, als ein spannendes Thema zu definieren, da ein bisschen Geld hinzuwerfen und dann wird die Forschung sich schon drauf stürzen. Und dann kommen pfiffige Leute zusammen mit guten Ideen und dann kommen gute Ergebnisse und die müssen wir dann noch in die Praxis bringen.
Ja, und ich meine, explorative Forschung muss ja auch gar nicht teuer sein. Also da kann ich ja schon vielleicht mit einem höheren fünfstelligen Betrag irgendwie ganz gute Ergebnisse validieren. Wenn ich nur sage, okay, ich will jetzt erstmal nur wissen, wie groß ist eigentlich das Problemfeld oder sowas noch. Ja. Was, jetzt, ich wollte es eigentlich so, aber was mir jetzt doch nochmal aufgefallen ist, also zwei Sachen, die du ja vielleicht auch nochmal challengen kannst. Also zum einen habe ich mich gewundert bei der Resilienzdefinition beim Kritis-Dach-Gesetz, da habe ich so gedacht, das habe ich noch nirgends in der Literatur gelesen, dass das jetzt resilient sein soll, was da als Resilienz definiert wird. Also da sind wir ja auch ein Stück weit bei Transfer, frage ich mich, wer schreibt das denn? Ja, und dann ist sozusagen, ja, aber weiß nicht, insofern, das ist sicherlich das eine und das andere ist, das habe ich ja auch die internationale Einbindung gefragt. Es gibt ja die Arbeitsgruppe, die sich jetzt mit der Stabsarbeit beschäftigt. Und was ich irgendwie total vermisse, ist, es gibt ja das ICS in den USA oder mittlerweile das National Incident Management System. Das gibt es irgendwie seit den 80er Jahren. Das haben irgendwie über 20 Staaten weltweit übernommen. Und warum machen wir denn nicht mal ein Transferprojekt irgendwie mit denen? Also warum wollen wir denn jetzt hier wieder alles neu erfinden in Deutschland, weil wir jetzt 25 Jahre eine Feuerwehrdienstvorschrift hatten? Und das zum Goldstandard erklärt, aber das verstehe ich nicht. Vielleicht kannst du mir das erklären, wo das so, woran das hängt, aber das verstehe ich einfach wirklich nicht.
Ich kann es dir nicht erklären, aber er hat keine Ahnung, aber eine Meinung, ist immer eine fiese
Ist okay,
Kombination.
ja.
Warum der konkrete Fall nicht zu einem Transfer geführt hat, weiß ich nicht. Ich weiß aus einem anderen Kontext. Es gibt zum Beispiel so eine Initiative, die nennt sich IFAFRI, wo ganz stark geguckt wird in den verschiedenen Nationen, was sind so Capability Gaps, was kann ich heute nicht und was kann ich dagegen tun? Und man hat einen sehr, sehr starken Marktfokus. Also ganz konkret, welche Lösungen, die es idealerweise auch schon gibt, kann ich da einsetzen. Und da ist es zum Beispiel so, das wird auch international gemacht, da wird sich auch viel an den Amerikanern orientiert. Gleichzeitig sind die Ergebnisse und Capabilities und so weiter, mit denen die Amerikaner da reingehen, natürlich extrem amerikanisch gefärbt. Mit einem teilweise sehr anderen Vorgehen in Krisen, mit ganz anderen Krisen, mit denen sie da rechnen. Das ist dann eben Mass-Shooting bei irgendeinem Marathon oder so. Das sind nicht die Themen, die wir haben. Und das macht den Transfer dann natürlich schwierig. Und die Mentalität ist eine andere. Das mag sein, dass jetzt rein von den Strukturen und Prozessen das ein sinnvoller Transfer ist. Ob es im Gesamtkonstrukt ein sinnvoller Transfer ist, das weiß ich nicht an der Stelle. Einfach.
Gut, aber das ist ja auch das Ergebnis eines akademischen Diskurses. Also das ist ja genau das, was ich meine. Man kann sich das hier mal angucken und sagen, haben wir geprüft. Wie gesagt, es gibt es seit den 80er Jahren. Das haben wir geprüft, haben festgestellt, das passt auf uns nicht. Deshalb machen wir jetzt die Arbeitsgruppe und machen das alles neu, weil das passt in unser System nicht. Aber das, zumindest habe ich, und ich beschäftige mich viel mit diesem Thema, das noch nicht gehört, dass man das mal gemacht hat. Und gesagt, wir haben es so übereinander gelegt und haben gesagt, das Delta ist viel zu groß, wir können es nicht verwenden. Also
Ich habe es auch nicht gehört und mit jeder anderen Antwort lehne ich mich jetzt so weit aus dem Fenster, dass ich das jetzt
okay.
hier doch nicht machen möchte. Aber ich würde vielleicht auf die Definition nochmal zurückkommen. Als da der erste Referentenentwurf rauskam, habe ich mal gegengecheckt. Also das, was die da als Definition haben, vielleicht nicht Wort für Wort, aber in den Kernthemen, das habe ich so schon an mehreren anderen Stellen auch gesehen. Das ist auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, gut, kann man sich darüber streiten, ob man physische und Cyberresilienz so auseinanderklamüsern kann, ne? Aber das ist keine Definition, mit der ich jetzt schlecht schlafen kann. Gleichzeitig, und das ist in vielen Bereichen so, aber Resilienz ist ganz besonders dadurch gekennzeichnet, verweigere ich mich inzwischen so ein bisschen diesen Definitionen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe es früher auch gern gemacht. Ich habe jahrelang Resilienz mitdefiniert. Wir hatten Projekte, da hatten wir im Projekt keine einheitliche Resilienzdefinition, weil jeder Partner mit seiner Perspektive, mit seiner eigenen Brille da das auch ein bisschen anders definiert hat. Resilienz ist so viel. Allein das, was ich an Unterbegriffen darunter packen kann: Agilität, Flexibilität, Robustheit und, ne? Das sind alles Sachen, die gehören zu einer Resilienz dazu. Resilienz hat was mit Community zu tun. Resilienz hat was mit Desaster zu tun, mit den Personen, die daran arbeiten. Und das alles in eine Zweisatzdefinition zu packen. Ich weiß, wofür wir die brauchen und dass das wichtig ist. Aber das alles in eine Zweisatzdefinition zu bringen, mit der alle glücklich sind, habe ich vor Jahren aufgegeben, ganz ehrlich. Ich finde die wir im Kritis-Dach-Gesetz haben, zielführend. Ich hätte sie ein bisschen anders gemacht, aber ich schlafe mit der nicht schlecht.
Ja, ich glaube, es ist fair. Ich glaube, Die Perspektive kann ich verstehen. Das ist, glaube ich, fair zu sagen. Das muss ja auch praxisnah sein. Ich glaube, was man, da bin ich schon bei dir, was man verpasst hat, ist eine Integration zu schaffen mit NIS 2 und dem Prädestachgesetz. Das hätte man, glaube ich, deutlich besser verzahnen können. Und jetzt das auch auf sozusagen zwei Behörden aufzuteilen, plus noch irgendwie etliche Länderbehörden, das ist, glaube ich, also da muss man jetzt
auch kein ist dann Wissenschaftler typisch sein. Deutsch.
Ja, genau. Da muss man jetzt kein Wissenschaftler sein, um zu sagen, da geht relativ viel verloren. Ja, gut, also vielleicht noch mal so. Am Ende habe ich ja immer irgendwie die Frage, was sind so deine drei Tipps? Ich weiß noch nicht, welche. Du kannst dir mal aussuchen, welcher Zielgruppe wir jetzt drei Tipps geben, du noch drei Tipps geben willst. Also an die Politiker haben wir, glaube ich, schon oder an die Politik, an die da oben haben wir, glaube ich, schon mal was gerichtet. Aber du bist eingeladen, dir zu überlegen, wem du noch mal drei handfeste Tipps mitgeben willst, wenn man das gehört hat hier.
Drei handfeste Tipps. Du hast gesagt, hier schneidet man nichts raus. Ne?
Also
hier
schneidet
man nichts raus. Zwei Minuten lang überlege, dann haben wir zwei Minuten Stille.
Okay. Ja, ich kann was erzählen in den zwei Minuten, aber ich glaube.
gib mir fünf Denksekunden. Ich würde jetzt gar nicht mal wirklich eine echte Zielgruppe definieren. Ich glaube, ich bin so generisch, dass das passt für alle. Für mich hat dieses ganze Thema Sicherheitsforschung, Resilienz, Sicherheit selber und so extrem viel mit Awareness, Prioritäten und Prioritäten zu tun. Sehe ich das, was da auf mich zukommt? Wie schätze ich das ein? Für wie wichtig erachte ich das, um etwas zu tun? Ich denke, da können wir in weiten Bereichen deutlich besser werden. Ich nehme wahr, dass wir mit deutlich zu wenig Ressourcen an diese Themen rangehen. Sehr viele Akteure sind im Alltag an Oberkante, Unterlippe ausgelastet. In so einer Situation brauche ich eigentlich gar nicht erst anfangen, mir über Resilienz Gedanken zu machen. Die sind natürlich resilient, die sind alltagsresilient. Wenn die Krise kommt, sind die auch noch irgendwie handlungsfähig. Aber das ist keine Situation, in der ich wirklich proaktiv Resilienz gestalten kann. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, zuzulassen, dass zu diesem Resilienzbegriff eben sehr viel gehört. Da gehört Krisenmanagement dazu, gehört Business Continuity dazu, da gehört klassisch der Zaun vor dem Haus dazu. Dazu gehört, dass die Mitarbeiter physisch und psychisch gesund sind. Dazu gehören gesunde Partnerstrukturen. Dazu gehört eine funktionierende Lieferkette. Also ganz viele Facetten, die unter Resilienz gepackt werden können aus meiner Sicht und auch müssen, die diesen Begriff fürchterlich schwer handhabbar machen, aber die eben dazugehören. Und Resilienz ist, und selbst wenn ich sowas nehme wie Resilienz ist Anpassungsfähigkeit, dann gehört da auch ganz viel dazu und Veränderungsfähigkeit. Und wenn ich da jetzt vielleicht aus den ganzen Sachen eine Sache rausgreifen würde, und dann möchte ich noch eine Ergänzung machen, weil mir die wichtig ist, eine Sache rausgreifen möchte, dann ist es Veränderungsfähigkeit. Also ich brauche eine Diskussion um Resilienz nicht führen, wenn mir Veränderungsfähigkeit fehlt. Weil alles, was ich tun würde, hätte was damit zu tun, dass ich jemand anderes bin, als ich es gestern war. Also Awareness, Prioritäten, Ressourcen und Offenheit für die Themen, die dazugehören und vor allem Veränderungen. Ja. Das wären so die drei.
Cool.
Ich möchte gerne noch eine Sache ergänzen, weil mir das ganz wichtig ist. Man sagt immer so schön, ja, ich bin resilient oder wir sind resilient. Resilienz hat für mich eine sehr stark zeitliche Perspektive auch. In der Vergangenheit kann ich sagen, ich war resilient. Irgendwas ist passiert, ich bin immer noch da, mir geht's gut oder ich bin vielleicht sogar in einer besseren Situation. In der Zukunft kann ich eigentlich nur von dem Potenzial reden. In der Forschung heißt es auch Potential for Resilient Behavior, also das Potenzial, ein resilientes Verhalten zu zeigen. Da kann ich dann an verschiedenen Faktoren arbeiten, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass, wenn etwas passiert, ich resilient gewesen bin. Und in der Gegenwart hat Resilienz einfach was mit einer Tätigkeit zu tun. In der Gegenwart ist Resilienz ein Verb. Das hat was mit Tun zu tun. Natürlich, auch wenn ich gar nichts mache, bin ich irgendwie resilient, weil ich irgendwie reagiere und alles. Aber wirklich resilient zu sein in einer Krise ist ein sehr aktiver Prozess. Und das wird oft vergessen. Dann heißt es, ich bin resilient oder ich werde resilient sein oder ich habe das und das gemacht, also bin ich gegenüber einer bestimmten Krise dann wahrscheinlich resilient. Wenn man es genau betrachtet, kann man das so nicht sagen. Und ich finde, diese genaue Betrachtung ist wichtig, um mit dem Begriff vernünftig umzugehen. In der Vergangenheit kann man sagen, ich war resilient in der Gegenwart. Das ist eine Tätigkeit in der Zukunft, gleich nur vom Potenzial reden.
Da können wir jetzt eine eigene Folge machen zu der Frage, ob man Ex-Ante oder Ex-Post-Resilienz feststellen kann. Vielleicht müssen wir uns da nochmal treffen, einfach, weil das ist, glaube ich, tatsächlich eine spannende Frage. Aber ja, ich habe ja mal ein MBA gemacht, da ist die häufigste Antwort depends. Insofern, das ist, glaube ich, hier auch genau das Richtige.
Depends und it's complicated.
Das ist, glaube ich, hier auch die richtige Antwort, ja. Ja, vielen Dank. Ja, eine Stunde haben wir jetzt gesprochen. War sehr, sehr spannend.
Ja, das liegt vor allem daran, dass ich ständig abgewichen bin von den Fragen.
Nö, ich fand das... Ich glaube, wenn du Lust hast, würde ich dich nochmal einladen, dann können wir vielleicht doch mal ein ganz konkretes Projekt besprechen oder du erzählst mal, was alles in deiner Schublade ist. Oder wir treffen uns mal und laden irgendwie zur Transferkonferenz Krisenresilienz ein. Mal sehen, vielleicht wir bleiben in Kontakt.
Breite Grinsen sieht man oder hört man jetzt nicht. Ich sage jetzt mal, dass ich das auf dem Gesicht habe gerade. Nee, fände ich super.
Cool, dank dir.
Ja, soweit mein Interview mit Jan Seitz. Ich muss sagen, ich fand das Interview sehr offen, total transparent und spannend. Bei mir hat sich aber auch ein Stück weit Ernüchterung eingesetzt, wenn ich auf das Thema Sicherheitsforschung schaue. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht bei der Betrachtung. Was für mich so die wichtigsten Themen sind, die wir tangiert haben, ist zum einen, ist das Fach Sicherheitsforschung, wenn man es denn als Fach bezeichnen möchte, sehr, sehr diversifiziert. Jan mit seinem Hintergrund in der Logistik, aber auch die Professoren, die ich jetzt hier schon im Podcast hatte, haben halt alle ganz unterschiedliche Hintergründe und das trägt die Forschung. Das ist, finde ich, erstmal weder Vor- noch Nachteil, sondern eine neutrale Feststellung, dass die Leute, die in dem Bereich tätig sind, doch einen sehr diversen Hintergrund haben. Es ist aber dann eben so, und dann wird es, glaube ich, schon zum Nachteil, dass Universitäten in Deutschland nicht unbedingt interdisziplinär angelegt sind, wenn es zum Beispiel um die Besetzung von Lehrstühlen und Professuren geht, sondern da sind eben ganz klassische Wissenschaften gefragt und die Akteure hier sind dann eben persönlich interessiert an den Themen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist auch sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, der das Thema nach vorne trägt, aber es führt eben dazu, dass ich auch zumindestens, haben wir das jetzt im Gespräch nicht erarbeiten können, kein einheitliches Methodenkonzept entwickelt und dass im Grunde die Projekte auch immer wieder mit explorativer Forschung beginnen und versuchen, Sachverhalte zu ergründen. Was ich hier dann durchaus auch kritisch sehe, ist die fehlende internationale Zusammenarbeit. Wir stecken da sehr in einer deutschen Community. Wir haben vielleicht auch ganz spezielle Strukturen, aber dass Menschen in Katastrophenlagen mithelfen, das halte ich eher für nun den Normalfall international als jetzt für eine nationale Besonderheit. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass es in anderen Ländern schon auch Lösungen und Konzepte gibt, wie man das macht. Und vielleicht wäre es gut, den internationalen Transfer zu gewährleisten. Und ich weiß jetzt nicht, ob Lektoren oder irgendwie Verlagsmenschen den Podcast hören oder Veranstalter von Konferenzen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach außerhalb der Sicherheitsforschungscommunity das Angebot an vielleicht deutschsprachigen Journals oder aber auch Fachkonferenzen mit entsprechenden Publikationen hilfreich sein kann, um vielleicht auch nur im Bereich des Abstracts und der Zusammenfassung von solchen Papern einfach bestimmte Botschaften transportieren zu können. Denn ich glaube, dass da sehr, sehr viele wertvolle Ergebnisse erzeugt werden, die dann leider eben nicht Eingang finden in die praxisrelevanten Methoden. Ja, eines der großen Herausforderungen, und das ist eigentlich für mich ein Widerspruch zu dem, was im Vorwort zum Rahmenwerk steht, ist, dass es eben nicht gelingt, die Forschungsergebnisse zu transferieren, also klassischer Transfer in die Praxis, aber auch eben nicht in die Lehre, weil im Zweifelsfall wir gar keine Personenüberschneidung von denjenigen haben, die die Forschungsprojekte machen und denjenigen, die Lehre machen. Ich referenziere da nur auf André Röhl, der in einer meiner ersten Folgen war, der sich schon auf zahlreiche Forschungsprojekte beworben hat und dann immer wieder Absagen bekommt, aber der sehr, sehr stark in der Lehre engagiert ist. Und andersrum sind es vielleicht eben Professoren, Forscher, die in Bereichen tätig sind, wo das Thema Sicherheitsmanagement im Fächerkanon der angebotenen Studiengänge vielleicht auch gar keine besondere Relevanz hat. Das halte ich für durchaus kritisch, weil damit noch weniger die Chance besteht, dass die Menschen, die aus der Uni gehen, dann eben auch einen Transfer von wissenschaftlichen Ergebnissen in die Praxis umsetzen, weil sie sie schlicht nicht kennen, weil sie vielleicht auch die Leute nicht kennen und auch die Community nicht kennen. Und das erscheint mir doch als ein sehr, sehr großes Manko zu sein. Und ich begutachte ab und an auch mal Bachelorarbeiten. Da fällt mir das halt auch immer wieder auf, dass den Studierenden häufig gar nicht die relevanten Namen bekannt sind, weil vielleicht auch einfach es eben nicht die eine Quelle gibt, wo man draufschauen kann. Wenngleich es international durchaus das eine oder andere Journal gibt, in dem man sich verewigen könnte. Aber es gibt eben kein rein deutsches. Das hat Jan ja auch nochmal bestätigt. Dann hat Jan die Bedeutung von organisationaler Resilienz, vor allem auch im Kontext von Forschung, hervorgehoben. Das ist auch, wenn man sich dieses Rahmenprogramm anschaut, eines der hehren Ziele. Ich glaube, dass es auch ein entscheidender Erfolgsfaktor in unserer heutigen Zeit ist, die geprägt ist von Polykrisen oder von Polykrise, die immer wieder neue Herausforderungen bietet und in der sich das Umfeld auch drastisch ändert, ist organisationale Resilienz sicherlich ein wichtiges Thema, aber es hilft eben nichts, wenn es in Forschungsberichten versagt, sondern es muss irgendwie aus meiner Sicht operationalisiert werden und es muss dann sogar auch außerhalb der Fachcommunity und der Fachwissenschaften transportiert werden, denn Unternehmenslenker haben ganz selten Sicherheitsmanagement, Risikomanagement oder was auch immer studiert, sondern klassische BWL-Ausbildung. Also da muss dann der Transfer nicht nur in die eigene Disziplin gelingen, was auch immer die Disziplin ist, sondern eben auch in andere Disziplinen. Und man muss da Bedeutung generieren und seine Botschaften deutlich stärker kommunizieren. Und bei den Themen, wie die wir hier mit Jan aufgerissen haben, habe ich da arge Zweifel, dass das Geld, was wir in die Sicherheitsforschung stecken, eben zu genau diesen Beiträgen führt. Ja, abschließend noch der Verweis, ja, ich habe es schon gesagt, ich glaube, internationale Zusammenarbeit wäre deutlich angezeigt, aber auch da haben wir jetzt gelernt, es gibt wenig interdisziplinäre, internationale Projekte, in denen man was macht. Ich kann dazu nur aufrufen, nochmal zu sagen, okay, schauen wir uns das vielleicht doch nochmal gemeinsam an. Und ich würde auch den Aufruf starten, dass wenn jemand den Podcast hört und sagt, Mensch, irgendwie bewegt mich das Thema, dass man vielleicht auch gemeinsam versucht, Wege zu finden, eine Transferkonferenz zu organisieren oder ähnliches, um vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten. Naja, das war's mit meinem Beitrag zum Thema Sicherheitsforschung. Ich habe es versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten zu adressieren. Wir werden da sicherlich dranbleiben, und ich glaube, das bietet noch viele, viele interessante Möglichkeiten, auch Wissenschaftler einzuladen, die ganz konkrete Dinge erklären. Für heute war es das. Ich freue mich über Zusendungen, über Themenvorschläge, über Interviewvorschläge, aber auch generell über Feedback. Wie immer unter redaktion@krisenhex.de. Redaktion@krisenhex.de. Krisenhex, ein Wort, Krisen, Hacks. Oder über LinkedIn, dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan, kann man mir einfach eine Nachricht schreiben. Und ich freue mich, wenn wir dann das ein oder andere Thema besprechen können. Für diese Folge war es das. Wir hören uns wieder in 14 Tagen und bis dahin auf Wiederhören.